Heute bei «Apropos» eine halbe Million verschwindet. Wer im Alter dement wird oder nicht mehr selbstständig kann Entscheidungen treffen, der bekommt von der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde, der KESB, einen Beistand. So auch eine 81-jährige Frau. Sie lebt im Bezirk Meilen im Kanton Zürich. Sie bekommt einen neuen Beistand und nach 3 Jahren mit ihm verliert die alte Frau aber nicht nur den Kontakt zu einem Teil von ihrer Familie, sondern auch 450'000 Franken. Wie hat es so weit kommen können? Das hat die Sonntagszeitungsautorin Bettina Weber recherchiert und sie ist heute im Studio. Das ist eine neue Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia. Hallo Bettina.
Hallo Mirja.
Bettina, deine Geschichte fängt an mit einer Frau. Wir nennen sie Elisabeth Alder. Das ist ein Pseudonym. Sie heisst in Wirklichkeit anders. Was ist das für eine Frau?
Die Elisabeth Alder ist eine sehr vermögende ältere Dame, die, wie du schon gesagt hast, im Bezirk Meilen wohnt, also auf der rechten Zürichseeseite. Und sie ist seit 2016 verwitwet, da ist ihr Mann gestorben. Sie hat kein Kind und dazu kommt auch noch, dass der Teil der Familie, den sie hat, sehr weit weg wohnt, nämlich in Kanada.
Mhm. Sie ist also mehr oder weniger auf sich selber gestellt. 2016, damals lebt ihr Mann noch, stellt man bei ihr erste Anzeichen fest von einer Demenz. Wie reagiert das Ehepaar Alder auf das?
Eigentlich total vorbildlich. Also der Herr Alder will nämlich für seine Frau einen Vorsorgeauftrag erstellen lassen. Das heisst, er will festlegen, wer in dem Moment, wenn er jetzt nicht mehr da wäre und seine Frau hilfsbedürftig ist, sich um sie kümmert und ihre Rechnungen organisiert, ihre Hilfe mit dem Doktor oder mit den Steuern oder so. Und das ist eigentlich sehr vorausschauend. Das Problem war aber, dass er unerwartet gestorben ist, bevor er das überhaupt hätte veranlassen können.
Was passiert denn in so einem Fall? Der Mann ist verstorben, man hat die Frau, die Demenz wird immer stärker. Was passiert jetzt?
Es ist gesetzlich geregelt, dass sobald jemand nicht mehr in der Lage ist, um selber für sich zu sorgen, seine Geschäfte zu erledigen oder so, dass man dann jemanden zur Verfügung oder zur Seite gestellt bekommt. Eben von der KESB, die du vorher erwähnt hast, von der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde. Und es gibt mehrere Stufen. Also es gibt ja Leute, die können vielleicht noch selber posten oder sonst selber Sachen machen, aber sie können zum Beispiel die Rechnungen vielleicht nicht mehr zahlen oder sie sind ein bisschen vergesslich. Da gibt es also bei diesen Beiständen gibt es 4 Abstufungen, von sehr leicht bis alles, also dass man für die Person alles übernimmt. Und es gibt private Beistände, also die, die man selber bestimmen kann. Und die Berufsbeistände, die tut KESB organisieren für einen. Aber einen Weg, also ohne geht es nicht.
Mhm. Und der private Beistand, also wenn man selber jemanden auswählt, kann das theoretisch jede Person sein?
Die werden natürlich schon auf ihre Eignung überprüft oder so, aber es wird dem ein relativ grosses Gewicht beigemessen, was ich auch in Ordnung finde. Also bloß weil jemand ja vielleicht dement ist oder so, soll man nicht einen Wunsch nach vielleicht jemand aus der Familie oder einem Bekannten oder so, dem oder deren abschlagen, weil man denkt, die Person ist dement. Also das ist ja schon richtig, dass man dann auf das ein bisschen etwas gibt.
So ist es auch im Fall von der Elisabeth Alder. Sie ist 81, wo sie einen Beistand bekommt. Für was alles genau braucht sie einen Beistand?
Sie braucht den Beistand eigentlich für fast alles. Also das heisst, eben, er tut die Rechnungen zahlen, die laufenden Rechnungen, also eben Miete, Krankenkasse, alles, was halt da dazugehört. Plus dann auch noch, was man im täglichen Bedarf braucht. Also wenn man jetzt irgendwie neue Finken zum Beispiel brauchen oder zum Koffer muss oder irgendwie so. Und tut also mehr oder weniger eigentlich das organisieren.
In Ihrem Fall, wer wird ausgewählt als Beistand?
In Ihrem Fall wird ein Bekannter von Ihrem Mann ausgewählt. Der ist 20 Jahre jünger, also so um die 60 herum. Er ist verheiratet, Vater von einer Tochter und er kümmert sich unglaublich hingebungsvoll um die verwitwete Seniorin und besucht sie fast täglich.
Das ist ja sehr schön, wenn man so jemanden im Umfeld hat, der sich so um einen kümmert. Das ist so die eine Seite. Gleichzeitig gibt es noch die andere Seite, nämlich dass der Nachbar an dem Mann auch schon bevor er Beistand wird, das eine oder das andere auffällt.
Ja, also das eine ist ja, dass der eigentlich überhaupt niemand kennt hat. Also so im Umfeld von der Veralder ist der überhaupt niemandem bekannt gewesen. Und dann das andere ist gewesen, er hat sich zwar sehr hingebungsvoll gekümmert, in der Tat, aber er hat auch jedes Mal, wenn er die Frau Alder besuchen ist, Alkohol mitgebracht. Und die beiden haben dann, glaube ich, zusammen ziemlich viel getrunken. Er hat sich auch sonst irgendwie eigenartig benommen. Und darum hat es schon 3 Monate, nachdem der Herr das erste Mal auftreten ist, hat der Nachbar bereits sich an Kesp gewendet und gesagt, wir haben da irgendwie das Gefühl, da läuft etwas nicht gut, weil irgendwie der Herr, der sich da so um Frau Alder kümmert, ist ein bisschen gespässig und wir haben irgendwie das Gefühl, das kommt nicht gut. Und hat sogar der Nachbar in dem Schreiben an Kesp, bei dieser Gefährdungsmeldung, 4 Personen aufgelistet, die er fähig finden würde, und hat explizit von dem Bekannten abgeraten.
Mhm. Was passiert denn bei der Kesp, wo sie die Meldung von dem Nachbar überkommen? Was wird in so einem Fall gemacht?
In der Regel natürlich geht man dem nach, oder? Weil das ist ja in dem Sinne eine schutzbedürftige Person und man will ja schon nicht, dass die jemandem ausgeliefert ist, wo sie ausnützt oder irgendwie so. Und ich nehme jetzt einmal an, gemäss Kesp ist dann das da auch passiert, aber man hat offenbar gefunden, das gäbe keinen Grund zur Sorge.
Der Nachbar, der sich bei der Kesp meldet, ist ja nicht der Einzige, der stutzig wird.
Genau, weil der Bekannte geht ja nicht nur immer Frau Alder besuchen, sondern irgendwann merkt man, er hat auch den ganzen Zahlungsverkehr von ihr übernommen. Und nochmal, also der war einfach ein Bekannter, der war nicht offiziell von irgendjemandem beauftragt. Auf jeden Fall hat der Vermögensverwalter von der Frau Alder hat sich ebenfalls bei der Kesp gemeldet und gesagt, ja, also das ist der Bekannte und der macht jetzt irgendwie alle die Rechnungen. Und er hat hier noch betont, also Frau Alder sagt dann also niemand, der einfach mit dem Geld um sich rührt, obwohl sie eine vermögende Frau sei. Sie lebe aber sehr sparsam. Plus, das ist noch lustig in dieser Meldung, steht das so, sie sei auch nicht jemand, der plötzlich so Geschenke mache, also dass irgendjemand mit einem Geld sagen, überrascht oder irgendwie so. Und das wird im Dezember 2016 von dieser Mitarbeiterin von der Kesp fein säuberlich notiert.
Du hast das auch gelesen, weil die Notiz von dieser Kesp-Mitarbeiterin und ganz viele andere Dokumente, das füllt unterdessen 3 Aktenordner, wo es um die Beziehung von dem Beistand zu der Elisabeth Alder geht. In diesen Dokumenten sieht man dann unter anderem auch, dass das überhaupt nicht der letzte Warnhinweis war von dem Vermögensverwalter. Was passiert dann nämlich nachher noch?
Also einen Tag, nachdem sich der Vermögensverwalter gemeldet hat bei der Kesp, meldet sich auch der Hausarzt. Und da muss man wissen, der hat die Ehepaar Alder 24 Jahre lang betreut. Also der kennt die sehr gut, der ist vertraut mit denen. Und er meldet sich und sagt, der Herr, das sei also wirklich eine ganz irritierende Person. Der sei bei ihm in der Praxis vorbeigekommen, hätte dort irgendwie sich daneben benommen, hätte ihm quasi gesagt, er hätte da der Frau Alder keine Spitex geschickt, das übernehme er fortan dann selber und so. Und auch die Ärztin, er hat dann das noch erwähnt in dem Bericht, der Hausarzt, er ist zur Zeit, wo der Herr Alder gestorben ist, ist er in der Ferien und hat eine Vertretungsärztin gehabt. Und die ist dann zu Aldershain, wo der Herr Alder gestorben ist. Und dann hat sie dort beschrieben, wie offenbar der Herr, also der Bekannte, steht schon vor Ort gewesen und ist, sie beschreibt sie so, mehrfach in grotesk bis absurder Weise über den am Boden liegenden verstorbenen Herr Alder reingestiegen, um auf der anderen Seite vom Zimmer eine Flasche Wein zu holen. Also das ist ja doch ein seltsames Gebaren und das hat er alles der Kesp so mitteilt.
Das ist also schon alles sehr merkwürdig, da müssen eigentlich schon alle Alarmglocken abgehen. Und dann meldet sich im Januar 2017, auch das sieht man in diesen Dokumenten, in diesen Ordner, auch noch eine ehemalige Mitarbeiterin von der Frau Alder.
Richtig, die hat Frau Alder besuchen und hat sie vernachlässigt vorgefunden. Also normalerweise war Frau Alder offenbar sehr gepflegte Frau und sie hat sich nicht mehr gestrählt. Frau Alder sagt ihr dann auch so Sachen, wie sie will das Testament zugunsten von dem Herr anpassen. Alles sehr ungut und die Mitarbeiterin, die ehemalige von der Frau Alder, organisiert dann den ehemaligen Zürcher Stadtarzt. Der Herr Wettstein geht dort ebenfalls vorbei. Der sagt ganz klar, also Frau Alder ist urteilsunfähig. Dann hat es auch noch eine Nichte aus Kanada, die sich mit einem Brief an Kesp wendet, die sagt, wir sind sehr besorgt, offenbar soll da das Testament geändert werden zu dem Mann, den irgendwie niemand kennt. Man kann also eigentlich zusammenfassend sagen, für einmal hat das, was man sonst immer so beklagt, dass es nicht funktioniert, nämlich dass die Leute wegschauen oder sagen, mich geht das nicht an oder ja, die müssen das selber wissen. So viele verschiedene Leute haben sich engagiert, gezeigt, haben gewarnt, haben sich involviert und offenbar hat das einfach nichts genützt.
Es hat nichts genützt. Man sieht ja bei der KESB, das ist alles dokumentiert. Die haben Absolut. Die Briefe noch, die haben das notiert nach diesen Telefongesprächen. Was unternimmt man denn dort bei den Behörden?
Offenbar nichts, weil also quasi das Tüpfchen auf dem I ist, dass sie ihn dann 2017 den Herr zum offiziellen privaten Beistand von der Frau Alder ernennen. Also ganz so, wie wenn noch keinerlei Meldungen vorgelegen wären oder so. Und das heisst auch, jetzt ist er quasi offiziell befugt, um da über das Geld von der Frau Alder zu verwalten quasi.
Kannst du dir erklären, wieso man diesen Schritt gemacht hat, trotz all diesen Warnhinweisen?
KESB stellt sich auf den Standpunkt an, sie hätten das alles abgeklärt und sie hätten das alles nicht in irgendeiner Art und Weise besorgniserregend gefunden. Und zweitens, also B, sie dürfen Selbstbestimmungsrecht hochgewichten. Und das ist ja absolut richtig und ich glaube, da hat überhaupt niemand etwas dagegen. Es dunkelt einem einfach ein bisschen irritierend, dass wenn so viele verschiedene Leute, das ist ja jetzt nicht nur eine Familie, wo man könnte denken, ja, die haben alle ein bisschen ein Auge auf das Erbe und denen passt das nicht so mit dem Bekannten vom Mann, sondern es sind ja ganz viele verschiedene Leute, Nachbarn, Nichten, ehemalige Mitarbeiterinnen, der Hausarzt, der Vermögensverwalter, also verschiedener könnten die Leute ja gar nicht mehr sein, die alle den Eindruck geteilt haben, also mit dem Mann ist einfach etwas lausch.
Jetzt 2017, wo der Mann auch noch der Beistand wird, sieht man auch, dass plötzlich merkwürdige Sachen auf dem Konto von der Frau Alder passieren.
Jetzt geht das los, genau mit diesen wirklich grossen Bezügen. Zwischen dem Oktober 2017 und dem August 2020 wird 130 Mal Geld abgehoben. Und zwar, muss man sich das so vorstellen, es gibt zwei Konti. Das eine ist so, dass Konto, wo alle laufenden Rechnungen gezahlt werden. Und dann gibt es ein Sackgeldkonto. Und das meiste Geld, eigentlich fast immer, fast alle Bezüge, sind von diesem Sackgeldkonto. Und dort muss man sich also vorstellen, die Bezüge finden immer in Bar statt. Zum Teil sind das bis zu 15'000 Franken aufs Mal. Manchmal sind die täglich hintereinander, also am einen Tag 1'000, am zweiten 2'000, am dritten 1'500, dann nochmal 3'000. Und das gibt dann am Schluss die Gewaltsumme von 450'000 Franken. Also so weit ist es natürlich 2017 noch nicht.
Aber ein paar Jahre später. Aber Sackgeldkonto, das heisst in dem Fall, das ist das, wo eigentlich Frau Alder selber dürfte verwalten für ihre privaten Zwecke.
Genau. Genau.
Könnte es denn sein, dass Elisabeth Alder das Geld einfach selber abgehoben hat?
Es müsste eigentlich so sein, weil ein Beistand darf nicht Geld abheben für die verbeiständete Person. Also er müsste zumindest immer mit. Und der Verdacht steht ja im Raum, weil die Frau Alder war dement, ob man jetzt da noch in der Lage ist, jeden Tag an den Bankomat oder zum Teil natürlich an Schalter bei der grösseren Summe und dann immer noch den Code gewusst hat von dem Kärtchen. Das dünkt mich also schon ein bisschen zweifelhaft. Dazu kommt ja, das ist eine über 80-jährige Dame. Sie ist alleinstehend, sie hat keine Familie, sie fährt nicht Auto, sie tut nicht Reisen, sie ist dement. Das heisst, ihr Bewegungsradius ist ja sehr klein. Also für was sie diese Summe ausgeben soll, ist absolut unklar. Es hat dann auch die Überlegung gegeben, hat sie das echt eventuell gespendet. Aber dann hat man ja Quittungen verlangt, weil das könnte man ja wieder von den Steuern abziehen zum Beispiel. Also es ist einfach äußerst seltsam, für was sie das Geld braucht. Und man kommt fast, wie man es dreht oder wendet, nicht auf eine andere Idee, als da muss irgendwie der Beistand, muss das vielleicht eher so ein bisschen für sich abzwackt haben.
Mhm. Merken denn die Behörden nie, dass irgendetwas merkwürdig ist mit diesen Geldbezügen?
Er muss ganz am Anfang, das müssen alle Beistände machen, müssen wie so ein Vermögensinventar machen. Und das macht er. Er reicht es natürlich zwar viel zu spät ein, aber er macht es dann. Und da merken die Behörden, dass auf dem Sackgeldkonto fast 400'000 Franken drauf sind. Und dann melden sie ihm sofort zurück, hallo, das ist viel zu hoch, das gibt überhaupt keinen Grund, dass dort so viel Geld drauf ist. Könnten Sie bitte schauen, dass dort pro Monat nur irgendwie zwischen 7 und 10'000 Franken drauf ist. Der Beistand meldet dann zurück, nein, das will Frau Walder nicht. Und sie beharre auf dem. Und das ist es dann. da passiert dann wieder nichts mehr 10 Monate lang.
Und nach 10 Monaten?
Da wird er dann zum Gespräch aufgeboten bei der KESB. Und dann wird er natürlich gefragt nach diesen Bezügen und hat also eine abenteuerliche Geschichte parat. Er sagt nämlich, es habe mehrmals, zum Teil 20 Mal am Tag, eine Person angerufen und hat Geld gefordert von der Frau Alter. Dann hat er ihr dann empfohlen, sie solle das doch abheben und im Buffet aufbewahren. Er habe keinerlei Hinweis darauf, dass das Geld nicht mehr in diesem Buffet sei. Also das ist ja wirklich eine außerordentlich abenteuerliche Geschichte, aber bei dem belässt man es dann auch ebenfalls. Mhm. Also da passiert nichts.
Also er bleibt der Beistand.
Ja.
Während er jetzt weiter Beistand bleibt, treffen ja parallel dazu bei der KESB immer wieder Meldungen ein. Was kommt da zum Beispiel so an in diesen Jahren, wo er Beistand ist?
Es geht eben nicht nur ums Geld, es geht eben auch um den Vorwurf von der Vernachlässigung. Also zum Beispiel tut der Beistand tut den langjährigen Hausarzt absetzen. Also was wahrscheinlich für eine demente Frau jetzt nicht gerade ideal ist, könnte ich mir vorstellen. Dann tut er eigenmächtig die Spitex ebenfalls absetzen und setzt stattdessen eine Betreuerin ein, die eine Bekannte ist von ihm. Also die wird dann dort auch gerade noch einquartiert in der Wohnung von der Frau Alter und soll sich 24 Stunden, 7 Tage in der Woche um sie kümmern, ohne jegliche medizinische Vorkenntnis. Das ist das eine. Und dann gibt es aber auch Nachbarn, die sich melden und das Gefühl haben, Frau Alter werde isoliert, also dass sie quasi fast schon eingesperrt wird. Man hat zum Beispiel gesehen, dass es so ein Fenster an der Wohnungstür hat. Das ist zugeklebt. Man hat auch sie rufen gehört. Und was dazu kommt, seit Anfang an ist es so, dass man Frau Alter nicht spontan besuchen kann, sondern man muss sich beim Beistand vorher anmelden. Also, das auch noch. Also wie, es war so ein kontrollierendes Setting, das der Herr aufgezogen hat.
Es gibt auch einmal den Moment, wo die Schwägerin von der Frau Alder, selber auch eine ältere Dame, auch über 80, sie will go besuchen. Was passiert, wo sie diesen Besuch machen will?
Genau, das ist Trud Sommer-Alder, ist ein bisschen kompliziert mit den Namen. Es ist die Schwägerin von der Elisabeth Alder. Sie ist tatsächlich fast gleich alt, ebenfalls eine betagte Dame, aber noch sehr gut weg. Und sie will sie besuchen, weil sie sich eben Sorgen macht und denkt, jetzt gehe ich dort einfach mal vorbei. Und sie klopft und sie hört, dass hinter der Tür jemand ist. Aber es macht niemand auf und dann klopft sie noch ein paar Mal und dann geht sie wieder und dann hört sie, wie ihr jemand nachruft, und zwar bei ihrem Spitznamen. Wo sie denkt, das kann ja nur Frau Elisabeth Alder sie und sie stört sich auch dort eben, aber sie sieht ebenfalls das Fenster, das abgeklebt ist an der Wohnungstür, wo sie einfach ebenfalls den gleichen Verdacht beschlicht. Also irgendwie wird da wie jemand eingesperrt.
Und meldet sie sich auch irgendwie mit dem Verdacht bei jemandem?
Ja, sie meldet sich ebenfalls bei der KESB, ja.
Wie lange geht denn das so weiter?
Das geht bis im Dezember 20. Dann stürzt Frau Elisabeth Alder bei sich daheim und zieht sich einen Oberschenkelhalsbruch zu und wechselt nachher in eine Altersresidenz. Interessant ist aber, dass das weiss niemand, weil der Beistand sieht sich überhaupt nicht veranlasst, dass das zum Beispiel ihrer Schwägerin mitzuteilen, dass sie sich besuchen vielleicht oder so. Die Schwägerin erfährt das eigentlich nur per Zufall, wie sie wieder ihre andere Schwägerin besuchen und dort merkt, die wohnt gar nicht mehr dort. Wer aber noch dort wohnt, ist die Betreuerin. Mhm. Die wohnt dort immer noch in der Wohnung von der Frau Alder.
Und die Schwägerin geht dann in die Altersresidenz. Was findet sie dort für ein Bild vor?
Sie war absolut geschockt, weil Elisabeth Alder war in einem Doppelzimmer. Es hat dort keinerlei persönliche Gegenstände, keine Blumen, keine Bilder, gar nichts. Es war ein steriles Zimmer und man hat ihr, weil das der Beistand so festgelegt hat, ebenfalls wieder nur 30 Minuten Besuchszeit zugestanden.
Wie reagiert sie jetzt auf das, die Schwägerin?
Sie schaltet jetzt einen Anwalt ein. Also jetzt wird ihr das irgendwie zu bunt. Und sie fühlt sich natürlich auch hilflos, oder? Also sie ist ebenfalls eine ältere Dame. Sie ist wie ganz allein und macht und tut und irgendwie lässt niemand zu und hilft auch niemand. Und dann tut sie einen Anwalt einstalten. Auch der stellt natürlich eine Reihe von Fragen an KESB. Nämlich, er nennt das horrende Bezüge, oder? Wie sind die jetzt erklärt? KESB reagiert jetzt da nicht gross aufgeschreckt, ich würde es mal so formulieren. Und dann kommt das Ganze nochmal eine Wendung über, weil dann stirbt Ende 2021 völlig unerwartet der Beistand.
Einfach aus dem Nichts raus.
Ja, genau.
Was passiert jetzt mit der Elisabeth Alder?
Sie kommt natürlich einen neuen Beistand über. Weil eben, das ist natürlich gesetzlich so vorgesehen, genau.
Und die 450'000 Franken, die bezogen worden sind von diesem Konto, sind die jemals wieder auftaucht?
Nein. Also Kesp stellt sich ja auf den Standpunkt, die seien nicht verloren, weil sie seien ja versichert. Jetzt ist das schon so, also Kespen sind versichert, das sind aber Prämien, zahlen wir, wenn ich das richtig im Kopf habe, das wird mit Steuergeldern gezahlt, die Prämien. Und es kann ja schon nicht der Sinn und Zweck sein, dass man sagt, es ist nicht verschwunden, wie man dann das irgendwie mal auf mühselige und wahrscheinlich kostspielige Art sich wieder muss zurückholen, falls es dann so weit kommt. Mhm.
Jetzt ist ja Kesp eine Behörde, die immer wieder auch angegriffen wird, von verschiedenen Seiten auch immer wieder kritisiert wird. Inwiefern ist jetzt das, was da passiert ist, auch in einem gewissen Sinn ein systematisches Problem? Oder inwiefern ist das einfach wirklich ein Einzelfall?
Oh, ich würde das überhaupt nicht als generell anschauen oder als Fundamentalkritik überhaupt nicht. Es geht um den Fall da und der ist irritierend. Und an dem hat es wirklich viele irritierende Sachen. Und da muss man ja über das berichten. Man kann ja nicht aus komischer oder Rücksicht, wie Kesp häufig, sicher häufig zu Unrecht in der Kritik ist, überhaupt nicht mehr kritisch über Kesp berichten, weil eben an diesem Fall sind doch sehr viele Sachen irritierend.
Ist die ganze Geschichte denn jetzt schon abgeschlossen?
Überhaupt nicht. Jetzt geht es ja um eine Staatshaftungsklage, also darum, dass der Kanton ja haften für den Schaden, der da der Frau Alder entstanden ist. Jetzt geht es darum, wer ist da quasi klageberechtigt? Zuerst hat es geheissen, die Schwägerin dürfe nicht. Und dann hat es geheissen, sei verjährt. Jetzt hat es plötzlich dann wieder geheissen, vom neuen Beistand, ein neues Gutachten hätte gezeigt, das sei nicht verjährt. Also man könne da die Chancen für eine Haftungsklage hätten eher gute Chancen. Der Punkt ist, das tönt schon gut, aber das bedeutet, zuerst kommt da ein Vorverfahren, das ist ein Verwaltungsverfahren. Danach muss man das, je nachdem wie es rauskommt, muss man dann das vor Gericht. Das geht sicher noch mal 2 Jahre. Also ich würde sagen, unter 3-4 Jahren ist da nicht mit dem Geld zu rechnen. Also, und noch mal, meine Frau Elisabeth Alder wird das Jahr 86, ihre Schwägerin ist ein Jahr jünger. Das sind 2 betagte, fragile Frauen. Die haben die Zeit nicht.
Wie geht es heute Elisabeth Alder?
Ihr geht es überhaupt nicht gut. Also, sie ist sehr gesundheitlich angeschlagen und auch lustigerweise ihrer Schwägerin geht es nicht gut. Also, Elisabeth Alder ist natürlich noch dement, das kommt dort erschwerend dazu. Ihre Schwägerin ist das nicht, aber es tut sie wahnsinnig beschäftigen. Ich meine, ich verstehe das schon. Man ist in einer Behörde so hilflos und ohnmächtig ausgeliefert. Man rennt quasi gegen den Berg. Man will immer wieder sagen, hey, aber da stimmt etwas nicht. Man hört nicht richtig zu. Man wird irgendwie abgewimmelt. Das finde ich grundsätzlich schwierig. Und ich glaube, was einem noch so berührt an dieser Geschichte ist, das ist der Albtraum von uns allen, dass wir im Alter hilfsbedürftig sind und dass uns entweder jemand ausnützt, wie Elisabeth Alder, was zu vermuten ist, oder dass man uns einfach allein lässt und so ein bisschen abspeist und irgendwie niemand richtig da ist, wo hilft, obwohl man eigentlich schon die ganze Zeit sagt, aber da stimmt doch etwas nicht. Ich glaube, das ist das, was wir, das will einfach niemand. Und ich glaube, darum berührt einem die Geschichte so.
Danke vielmals, Bettina, dass du die Geschichte hier auch noch mal erzählt hast.
Danke auch, Mirja, danke.
Die ganze Recherche von der Bettina Weber, die kann man natürlich auch noch nachlesen. Die verlinken wir auch noch im Beschreib zu dieser Episode. Und die nächste Folge von unserem Podcast, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.